In einem Podcast ist nicht nur das, was wir sagen, wichtig. Genauso wichtig ist auch das, wie wir etwas sagen. Welche Worte wir verwenden. Unsere Worte haben eine immense Wirkung. Und über Worte, ihrer Wirkung und gewaltfreier Kommunikation spreche ich in dieser Episode mit Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache. Ich sag mal, los geht's. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audiomagazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors.
Ja, Kati, mich interessiert ja zum Anfang erstmal, wie bist du denn eigentlich überhaupt zum Thema der gewaltfreien Kommunikation gekommen?
Ja, das war 2006. Da bin ich ungeplant schwanger geworden und habe mir die Frage gestellt, wie ich das jetzt dann mache mit diesem Kind, was da kommt. Und habe mir gedacht, ich mache das auf jeden Fall anders als meine Eltern. Und dann kam ja dieses Wie. Nur wie mache ich es anders? Und habe ich ein bisschen recherchiert und bin relativ schnell auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen, die ja gar nicht speziell für Eltern von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Doch ich habe das für mich dann so umgemünzt und das war, also da gab es gar keinen Weg dran vorbei. Also ich habe das gesucht, gefunden, mich schockverliebt und seitdem ist es in meinem Leben. Ja, das war im Grunde nur mein Sohn.
Easy, hört sich das jetzt so an, so leicht erzählt.
Ja, das war ja wirklich, ich habe da recherchiert und da kam das auf und ich habe mich da ein bisschen reingelesen und dann war klar, nur dann war es halt nicht so easy, ne? Weil aus alten Mustern rauszukommen, wie wir miteinander sprechen, auf Belohnung, Bestrafung zu verzichten, das geht auch ohne und wenn ja, wie? Und das war dann schon eher eine Gehirnwäsche, nenne ich das ganz gerne. Das war dann nicht mehr so easy. Das Finden war easy und die Umsetzung ist ein lebenslanger Prozess. Ja.
Ja, das glaube ich. Und jetzt, also so das Wort gewaltfreie Kommunikation, ich finde, das hört sich so plakativ an. Und vielleicht, die Hörer können sich jetzt wahrscheinlich gar nichts darunter vorstellen. Vielleicht der ein oder andere schon, aber
also ja, das kann gut sein. Also gewaltfreie Kommunikation ist die Übersetzung aus dem amerikanischen Nonviolent Communication. Ja, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, sich einen anderen Namen zu überlegen, weil ich finde es sehr sperrig auch und gewaltfrei und viele bleiben schon bei Gewalt hängen und sagen dann, wieso, ich schlag doch gar nicht oder so. Also ich bin doch frei von Gewalt. Also es ist ja gewaltfreie Kommunikation, also ohne Gewalt miteinander zu sprechen. Denn Worte haben ja eine große Macht, eine große Auswirkung können sie haben, Gedanken ja auch. Und es macht schon Sinn, darüber nachzudenken, wie ich mit mir im Inneren kommuniziere und auch nach außen und wie ich mit anderen spreche. Das macht schon Sinn, da mal drüber nachzudenken, eben zu versuchen, so miteinander zu reden, dass Empathie am Start ist. Ja, also niemanden zu verurteilen, es gibt keine Schuldigen, eben keine Belohnung, keine Bestrafung, keine Manipulation. Wie können wir miteinander sprechen, im Grunde genommen auf Augenhöhe, sodass alle in ihrem Wesen, in ihrem Sein anerkannt sind.
Da hast du ja auch schon was Schönes gesagt, so Empathie. Und ich finde, sich in jemand anderen reinzuversetzen, das fällt manchmal, also das, ich glaube, das fällt super vielen schwer, weil man natürlich immer aus seiner Ich-Perspektive da rausgeht, oder? Also
ja, vor allen Dingen Empathie fängt bei dir selber an. Wenn du einen Konflikt hast, den ersten Schritt zu machen, gar nicht, also erstmal neigen wir ja dazu, sofort die anderen zu verurteilen. Wir suchen eigentlich schnell einen Schuldigen oder wir finden uns schuldig. Ich habe wieder einen Fehler gemacht, ich habe versagt oder du hast das nicht gemacht und immer machst du. Dann sind wir im Angriff, sowohl nach außen oder als auch nach innen. Also als erstes braucht es die Empathie für dich selber. Zu gucken, was heißt Empathie? Empathie heißt, deine Gefühle mit deinen Bedürfnissen zu verbinden. Wie fühle ich mich gerade? Weil durch meine Gefühle werden halt bestimmte Verhaltensweisen auch, also steckst du so dahinter, ne? Warum habe ich mich so verhalten? Wie fühle ich mich und was brauche ich eigentlich? Und allein das bei sich selber, mit sich selber zu machen, ist total ungewohnt, weil wir das die meisten Menschen überhaupt nicht kennen. Weil so sind wir ja auch alle gar nicht groß geworden und so funktioniert in Anführungsstrichen ja auch gar nicht unsere Gesellschaft, sich über Bedürfnisse Gedanken zu machen. Und dann käme die Empathie, die Fremdempathie, so nennen wir das in der gewaltfreien Kommunikation, also die Einfühlung ins Gegenüber. Und dafür braucht es ja einen wertfreien Boden. Also ich kann mich ja erst authentisch und echt in jemanden anders einfühlen, wenn ich ihn nicht für das, was er gemacht hat, verurteile. Und in Konfliktsituationen ist das sehr hart, weil wir ja damit aufgewachsen sind, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und ich habe einen Konflikt, weil du falsch bist oder ne, weil ich das richtig gemacht habe und du, also jetzt mal angenommen, ja. Und solange ich in der Verurteilung bin und in diesem richtig und falsch und gut und böse, komme ich schwer in die Fremdeinfühlung. Also wie fühlt sich denn mein Gegenüber? Warum hat denn mein Gegenüber das vielleicht gemacht? Was hat denn versucht, mein Gegenüber sich mit seinem Verhalten zu erfüllen? Vielleicht nicht gerade zielführend, ja. Nur was steckt dahinter? Und dann geht es ja darum, wenn ich mich in mich eingefühlt habe und mein Gegenüber auf diesem wertfreien Boden, dann eine Lösung zu finden, die für beide in Ordnung ist. Das heißt, wo die Bedürfnisse beider Parteien, können ja auch mehrere Menschen sein als zwei in Konflikten, dass die berücksichtigt werden und im besten Fall auch erfüllt werden. Nicht sofort, ja, also wir können ja drüber sprechen, das sind dann die Kompromisse. Nur das sind Kompromisse, wo es nicht einen Verlierer oder eine Verliererin gibt, sondern alle sind gleichwertig. Und das ist eine unglaublich schöne Grundlage, miteinander leben zu können. Bedauerlicherweise, wenn du dir jetzt unsere Gesellschaft anguckst, findet das, was ich gerade so gesagt habe, überhaupt nicht statt. Und ich glaube, daraus entsteht dann auf Dauer eine große Unzufriedenheit, weil irgendwelche ja immer irgendwie nicht gesehen werden, nicht gehört werden, unterdrückt werden, sich nicht an Regeln halten. Auch dieses Regeln aufstellen, auch total spannend, ne? Regeln aufzustellen, gemeinsam aufzustellen. Nicht ein Mensch entscheidet, das ist ja autoritär, nicht ein Mensch entscheidet, was gemacht wird, sondern aus dem Ganzen können wir das entwickeln. Und wenn alle sich beteiligen dürfen und alle gesehen und gehört werden, dann sind alle auch bereiter, mitzumachen und sich daran zu halten.
Ja, Annika ja, denkt. Ja, das ist so echt. In meinem Kopf rattert's.
Ich sehe es.
Ja, es ist ja wirklich total spannend, da auch wirklich immer so eine gemeinsame Lösung für etwas zu finden. Weil das passiert ja, wie du sagst, passiert es einfach oft gar nicht.
Also, sehr selten, ja. Ist sehr ungewohnt. Also es ist für die Menschen sehr ungewohnt. Ich möchte da auch niemanden verurteilen. Ja? Ich möchte das nur feststellen. Und ich glaube, das kann eigentlich jeder Mensch jetzt zustimmen, dass es in der Regel so läuft. Und es ist so schwer, dieses Muster loszulassen, weil wir das gewohnt sind. Und das gibt ja dann auch den Menschen eine gewisse Sicherheit. Und wir brauchen ja auch, irgendwo brauchen wir ja ein richtig und falsch als Orientierung. Also nur wichtig ist, dass jeder Mensch selber sein eigenes richtig und falsch definieren kann und wiederum das andere richtig und falsch des anderen auch so stehen lassen kann. Nur weil ich jetzt sage, so wird's gemacht, das ist für mich jetzt der Weg, müssen denen nicht alle so gehen. Also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt nicht den einzig wahren. Und das ist schon ein Prozess, eine Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche und mit dir selber. Also ich würde immer sagen, fang bei dir selber an. Es wird sonst ein bisschen zu groß. Also dann vergräbst du dich. Und klar, ich habe mich ja spezialisiert auf Familien und im Grunde genommen Menschen, die mit Kindern zu tun haben, weil da fängt es ja an. Ja, und ich möchte einfach gerne was bewegen. Ich möchte gerne eine freundlichere, friedvollere Welt gestalten. Das ist irgendwie meine Vision. Und ich hätte ja auch in die Politik gehen können. Das kam für mich nicht in Frage. Und das mache ich über meine Arbeit, weil die Kinder sind nun mal die Menschen von morgen. Und wenn die Empathie erfahren, dann können die das ganz anders weitertragen. Und die Eltern, die sich damit auseinandersetzen, oder die Menschen, die sich mit der gewaltfreien Kommunikation oder dann am Ende mit der GfK, mit Kathi auseinandersetzen, bei denen verändert sich ja auch schon was. Und auch da gibt es kein richtig und falsch. Ich mag auch immer so gar nicht, ich kann die GfK oder ich kann sie nicht. Ich glaube, dass die GfK im Grunde genommen, also diese Empathiefähigkeit, die haben wir alle, die hat jeder Mensch. Und es geht gar nicht darum, immer perfekt zu sein, sondern wirklich Konflikte zu leben, empathisch zu leben. Also auch nicht darum, keine Konflikte mehr zu haben. Konflikte sind total wertvoll, um mit sich und auch mit anderen Menschen in Verbindung kommen zu können, wenn wir es eben auf die Art und Weise machen, wie ich es eben erklärt habe, weißt du?
Und das ist halt so, das finde ich ja teilweise manchmal so krass, weil eigentlich wachsen wir ja schon erstmal durch unsere Eltern, durch die Erziehung, durch unser Umfeld so auf. Aber natürlich auch das, was wir uns, keine Ahnung, als Kinder für Märchen angucken oder so, da ist ja immer gut und böse. Das ist ja, also ich meine, man wächst ja eigentlich überall so auf. Das ist ja voll verrückt.
Ja, ist omnipräsent, ja, ja. Also Märchen zum Beispiel habe ich meinen Kindern nie vorgelesen. Ja, das ist omnipräsent, wirklich, Annika. Und du kannst natürlich, es ist jetzt auch nicht komplett falsch jetzt, ne? Nur ich finde es schon interessant, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, es anders zu machen. Und wenn andere es dann auf die Art und Weise machen, eben dieses Autoritäre und richtig und falsch und gut und böse, die eben dann dafür auch nicht zu verurteilen, sondern zu lernen, damit umzugehen. Also mich fragen ja ganz viele, mein Sohn, der wird jetzt 14, der geht an eine Regelschule und wollte, er war vorher auf Montessori, wobei das ja auch nicht heißt, nur weil es eine Montessori-Schule ist, dass die dort die gewaltfreie Kommunikation kennen oder leben, nämlich nicht. Es gibt auch Regelschulen, die GfK kennen. Also das ist einfach sehr unterschiedlich. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass mein Sohn, genauso wie unsere Tochter, ja in ihrem Leben Belohnung, Bestrafung erlebt und richtig und falsch und gut und böse und so. Allein dadurch, dass sie ja in der Gesellschaft lebt. Nur sie kriegt von uns nochmal was anderes mit. Und es geht eigentlich darum, die Kinder entsprechend zu begleiten. Wie kannst du zum Beispiel mit einer Bestrafung umgehen? Und mein Ziel ist, und mein Sohn bestätigt das auch, er entscheidet selber, ob er von seinen Lehrern, Lehrerinnen etwas als Bestrafung empfindet. Und jemand kann eine Bestrafung aussprechen und du kannst es schaffen, sie für dich nicht als Bestrafung anzunehmen, sondern für dich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ja, genau.
Das ist krass.
Ja, das ist
also,
wenn er hinzukommen,
ne?
Wenn er wurde er auch schon mal vor die Tür gesetzt und jetzt drohen sie mit Tadel da irgendwie der ganzen Klasse, spreche ich mit ihm drüber. Und eben dieses vor die Tür gesetzt, dass da eben nicht draus entsteht, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich nicht gut bin oder weil ich versagt habe, sondern ich bin okay, so wie ich bin. Das war echt hart für mich. Ich war total traurig, habe mich allein gefühlt, weil ich es auch nicht verstanden habe. Das wäre jetzt die Empathie in meinen Sohn rein, ja. Das nicht verstanden, weil oft ist ja so, wird gar nicht erklärt, warum jetzt eine Lehrperson zum Beispiel sauer ist. Also nicht alle machen das, ja, nur es ist so ein altes Muster. Es gibt auch Lehrer, Lehrerinnen, die das mittlerweile ganz anders machen. Und dann, wenn ich meinen Sohn dann aufgefangen habe mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen, dann zu überlegen, was glaubst du denn, wie es der Lehrerin gegangen ist in der Situation? Also was glaubst du, warum hat die das gemacht? Was brauchte die? Die brauchte wahrscheinlich eine Leichtigkeit, dass alle mitmachen, eine Kooperation auch. Und dein Verhalten hat sie gestört. Und dann war ihre einzige Möglichkeit, dich vor die Tür zu setzen. So, okay, und dann haben wir unser Gegenüber verstanden. Und das hilft dann schon, es nicht als Bestrafung aufzunehmen, sondern ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Das heißt nicht, dass das Verhalten dann in Ordnung ist. Ich muss das nicht akzeptieren. Doch ich kann versuchen, es zu verstehen. Und dann natürlich zu überlegen, wie kann ich mit dem Menschen ins Gespräch gehen? Das habe ich dann damals übernommen, weil ich ja die Mama bin und bin dann ins Gespräch gegangen und da ist ein sehr wertvolles Gespräch tatsächlich draus entstanden, weil ich natürlich versucht habe, wertfrei da reinzugehen. Ich bin nicht reingegangen, habe gesagt, pass mal auf, so geht das nicht, das ist falsch, was Sie da machen und Punkt aus, sondern ich habe versucht, diesen Menschen auch erstmal aufzufangen. Was ist passiert? Wie ist es ihnen dabei gegangen? Und das ist ja egal, ob das jetzt mit einer Lehrerin ist oder mit einem Chef, einer Chefin oder mit der Nachbarin. Das kannst du ja auch für alles projizieren. Ne? Und dann, finde ich, ist es einfach genial, wenn du trotz dieser Erfahrung, die kannst du machen und das ist überhaupt nicht schlimm, nur du kannst entscheiden, wie gehe ich damit um und wie lebe ich mein Leben. Ja, Annika nickt nur noch.
Ja.
Amen.
Amen. Ja, das ist ja auch, also wenn ich jetzt an der Stelle bin, so, ne, mich in jemand anderen reinversetze, dann stelle ich halt Fragen, um herauszufinden, wie es der Person damit geht. Also, das ist richtig.
Es gibt ja kein richtig, sondern das wäre Empathie, Fremdempathie. Wichtig ist, dass du erstmal lernst und erstmal anfängst, selber dir empathisch zuzuhören. Weil solange wir uns selber gar nicht empathisch begegnen können, ist es total schwer, anderen gegenüber empathisch zu sein und dass die das auch als authentisch wahrnehmen. Also Empathie, wenn du, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn du diese Empathie und diese gewaltfreie Kommunikation als Mittel zum Zweck einsetzt, dann ist es ja schon auch eine Art von Manipulation. Wenn ich sage, ich benutze jetzt die Fremdempathie, damit ich bekomme, was ich will, dann ist es eine Manipulation. Das ist nicht das, wo ich hin möchte. Sondern es geht um die reine, wahrhaftige Empathie. Und die kann ich erst schenken, jemandem anders, wenn ich mit meiner Empathie verbunden bin. Also wenn ich es nicht zum Mittel, zum Zweck benutze. Und das hat ja kaum jemand gelernt, ne? Als in unserer Kindheit und auch so. Das ist schon, und das meinte ich vorhin mit Gehirnwäsche und mit dem lebenslangen Prozess, weil Empathie ist, darf auch immer wieder erfüllt werden und stattfinden. Und das klappt ja auch mal besser und mal schlechter. Also auch ich bin mal mehr mit mir in Verbindung und mal weniger mit mir in Verbindung. Doch je mehr du lernst, dein Empathiebedürfnis zu erfüllen, desto schneller geht es ja irgendwann. Also das Fass wird ja immer voller. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist ein Leben und deswegen auch ein Prozess, weil das Leben ist lebendig und bewegt sich und da passieren Dinge, Situationen. Wir sind nicht monoton. Und das finde ich total spannend. Ich mag diese Reibung, dieses Wachsen und diesen Austausch auch mit Menschen dann und dieses Verstehen und Versuchen zu verstehen. Das ist auch ein Ziel der gewaltfreien Kommunikation, sich selber zu verstehen, andere zu verstehen und im besten Fall so zu kommunizieren, dass die anderen dich verstehen, also wirklich das verstehen, was du auch sagen wolltest. Ne? Oft ist ja auch so, wir reden über Äpfel und dann sagt dein Gegenüber, was für Bananen hast du geholt? Ich habe die ganze Zeit über Äpfel gesprochen. Was?
Das passiert, glaube ich, sogar sehr oft, oder? Also, was ich so mitbekomme. Natürlich auch so in der Kommunikation, auch bei Podcasts. Also, ja, manchmal verstehe ich nicht so wirklich, was da Menschen sagen oder was sie mit ihren Worten auch erzählen wollen.
Ja, ist auch immer eine Typfrage, ne? Auf was springe ich so an? Was in der Kommunikation hilft, ist dann die Nachfrage, wenn ich was mitgeteilt habe, dass ich nochmal fragen kann, Mensch, was ist denn gerade bei dir angekommen oder was hast du denn gehört, was ich gesagt habe? Mein Sohn rollt da gerne mal die Augen und dann ist es eben doch oft wichtig, dass er nochmal wiederholt, was er glaubt, was ich gesagt habe, weil da, also es kommt, ich meine, gut, er ist mitten in der Pubertät, ne? Im Moment kommt eigentlich immer nur ein Fünftel von dem an, was ich gesagt habe. Das ist gut zu wissen. Weißt du, dann können wir nochmal ins Gespräch gehen. Und das ist mit Erwachsenen auch total wertvoll. Ich mache das auch gerne in meinem Team, wenn wir eine Besprechung haben, dass ich am Ende nochmal zusammenfasse, okay, was ist jetzt bei dir angekommen? Das heißt, nicht ich wiederhole das, sondern mein Gegenüber wiederholt das. Und dann kann ich wirklich abchecken, ist das angekommen, was ich gesagt habe? Und ich wiederhole auch in Teambesprechungen gerne auch, dass ich sage, okay, ich sage jetzt nochmal ganz kurz, was bei mir angekommen ist. Und das ist total hilfreich, um wirklich dann über Äpfel oder Bananen zu sprechen, wie auch immer.
Das ist ja auch eigentlich total cool, weil das kann man ja auch in einem Interview nutzen. Also, dass man das als Strategie auch nutzt, auch mal.
Wir können das ja gleich mal machen, Annika. Mal, ne? Wir können ja gleich machen. Annika, was hast denn du jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Worum? Fass doch mal die letzten 10 Minuten oder was zusammen.
Die letzten 10 Minuten, nein, Spaß.
Nein.
Naja, aber das ist halt Kommunikation, dass das viel halt mit uns selber zu tun hat, dass wir uns halt miteinander erstmal, also dass wir uns erstmal mit uns selber beschäftigen müssen, uns selber in Verbindung gehen und schauen, was habe ich denn jetzt eigentlich für Bedürfnisse und wie, ne, kann ich jetzt, wie kann ich jetzt mit mir auch gut umgehen und dann mich in jemand anderen erst reinzufühlen, also oder zu gucken, was der andere halt braucht. Also das ist bei mir jetzt hängen geblieben. Ja,
das freut mich, dass das hängen geblieben ist. Und wichtig wäre auch noch, wir neigen dazu, dass wir, wenn wir ein unerfülltes Bedürfnis haben, dass wir oft mit Erwartungen schwanger gehen, dass andere sich anders verhalten müssen, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Und wenn wir schon dabei sind, dass du sagst, okay, wichtig ist, dass ich bei mir anfange, dass du auch guckst, was kann ich denn jetzt für mich tun? Statt zu sagen, okay, deswegen musst du das jetzt anders machen. Sondern was kann ich für mich haben? Und das fällt vielen Menschen so schwer, weil wir, also erstmal ist die Gesellschaft sehr lösungsorientiert. Konflikte sind irgendwie unangenehm. Wir brauchen sofort eine Lösung. Dann wird nicht geguckt, worum geht's eigentlich gerade, um welche Bedürfnisse. Nein, wir brauchen sofort eine Lösung. Die hilft dann nicht wirklich, weil die dann wieder auch nur einer bestimmt hat oder eine. Ja, das heißt, die anderen finden das eigentlich total blöde. Und immer so, oft so dieses nach außen, also was können andere machen? Und ich hatte heute ein Gespräch auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Tochter. Da ging es genau darum, dass sie im Kindergarten gibt es einen Ort, einen Stuhl, der wurde ihr gezeigt, wenn sie Ruhe braucht. Und diesen Stuhl nutzt jetzt ein anderes Kind. Und da ist sie entsetzt, weil das ist ihr Platz. Und ich habe dann gesagt, ja, wir finden jetzt erstmal raus, wie das gemeint ist in eurer Gruppe, ob das wirklich dein Platz ist oder ob das ein Platz ist für Menschen, die einen Rückzug brauchen. Also die steht allen zur Verfügung. Und meine Tochter hat dann immer wieder gesagt, ja, aber du musst mit der sprechen, die soll da weggehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, wir finden jetzt für dich eine Lösung, dass du dein Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis habe ich nicht gesagt, nur dass du deine Ruhe bekommst und darum kümmern wir uns unabhängig von dem anderen Menschen. Lass die doch da sitzen. Wir können ja noch einen anderen Weg finden. Und das meine ich so. Statt sofort zu sagen, okay, die müssen das machen und du musst das machen und so weiter, damit es mir besser geht. Was kann ich konkret für mich machen? Und da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und das ist eine große Herausforderung, nachdem du geschafft hast, dich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, dann auch noch Strategien zu finden, so heißt das in der gewaltfreien Kommunikation, also Handlungen, so kreativ zu werden. Ich werde eine Lösung finden. Ich finde einen Weg. Auch oft, ich habe jetzt viel mit Eltern zu tun, ne? Geht es um das Bedürfnis auch nach Unterstützung und dann sofort, ja, aber ich kann mir kein Kindermädchen leisten, aber mein Mann oder meine Frau ist nur unterwegs. Nee, wir gucken mal, was ist denn Unterstützung überhaupt? Und wie kann ich mir Unterstützung erfüllen? Unterstützen kann ich mich zum Beispiel auch, wenn ich sage, ich lasse die Wäsche liegen. Das ist eine Strategie, die mich jetzt gerade in dieser Situation unterstützt, damit ich das Ganze hier mehr gerockt kriege. Ach so, interessant. Ja, das ist auch eine Strategie, um Unterstützung zu erfüllen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Also da auch mal so mit Priorisierungen ja eigentlich im Endeffekt auch zu arbeiten und zu sagen, so was ist jetzt gerade wichtig in dem Moment, was bringt mich jetzt wirklich weiter und was nicht. Und was nicht, kann liegen bleiben.
So. Genau, und auch sich dann zu befreien von diesen Glaubenssätzen oder Erwartungen, wie ich zu leben habe, was man macht, was man nicht macht, scheiß auf dieses Mann, wer ist das? Niemand, ominös, gibt's nicht, sondern ich, wie will ich leben und wie will ich mit Menschen zusammen sein, auch in der Arbeit, wie will ich mit meinen Mitarbeitern kommunizieren? Wir hatten gestern Abend, den Launch eines neuen Kurses gefeiert für Eltern und haben den gefeiert. Und ich meine, wenn ich da sitze und die Menschen, die für mich gearbeitet haben, sich bedanken und dass sie für mich arbeiten dürfen, das ist einfach, das ist so, so schön, wie sich eben das auswirkt, diese Empathie, dieses Miteinander. Ich meine, wir arbeiten ja auch zusammen, Annika. Ich weiß nicht, wie es dir mit unserer Zusammenarbeit geht. Nur ich gebe mir schon auch große Mühe, eben das wirklich nicht nur in meiner Arbeit jetzt für Eltern zu machen, als Eltern- und Familienberaterin, sondern eben, ich lebe das. Ich lebe das zu Hause, ich lebe das mit den Menschen, die mich umgeben, ja.
Das kann ich auch nur sagen. Und für mich ist auch immer so ein Wert, ist so auf Augenhöhe, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann als Wert, aber auch Gleichberechtigung auf Augenhöhe zu arbeiten oder auch mit allen anderen auch zu leben. Und das finde ich, das merke ich halt bei dir extrem. Also wenn wir miteinander zu tun haben, da ist es wirklich so eine wunderschöne Ausgangsbasis.
Ja. Und ich weiß noch einmal, da ist irgendwas schiefgelaufen und dann da war ich genervt und ich war eh nicht gut drauf. Und da habe ich dir eine Mail geschickt und da habe ich nachher den Ton sehr bedauert. Und da habe ich dir ja nochmal zugeschrieben. Mhm. Sowas ist mir einfach wichtig. Ja, natürlich kann mir das auch passieren. So eine Scheiße jetzt hier und das muss jetzt auch mal. Ich war total gestresst irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging. Ich kann mich nur daran erinnern, dass da was war. Und im Nachhinein habe ich gesagt, oh nee, so möchte ich ja gar nicht. Und das war jetzt, glaube ich, echt nicht der Tonfall, der und mich dann auch bei dir zu melden und das zu bedauern, worum es mir eigentlich geht und dass wir eine Lösung finden. Sowas finde ich so wertvoll, eben nicht den Anspruch zu haben, immer perfekt sein zu müssen, weil das, dann fährst das Ding gegen die Wand, sondern auch eben sich einzugestehen, ich mache auch mal Dinge, die vielleicht nicht ganz so geil sind und da, auch damit kann ich arbeiten und damit kann ich in die Kommunikation gehen. Und bedauern finde ich eine wundervolle Strategie, im Gegensatz zu entschuldigen, weil wenn ich das, also das sind jetzt die Wörter, ne? Nur entschuldigen heißt ja, dass ich die Schuld wegnehme. Und ich möchte mich weder als schuldig empfinden, noch möchte ich jemandem anderen sagen, du bist schuld. Also kann ich auf das Wort verzichten.
Interessant.
Ja, ich bedauere.
Stimmt, ja. Da gibt es so einige Worte, die man auch, also ich, oh, dieses Mann immer. Aber da gibt es so einige Worte, die wir ja in der Kommunikation anders machen können oder die eine ganz andere, eigentlich von der Bedeutung her, zum Beispiel Problem. Ich habe ein Problem, wenn ich das sage. Das kann ja nicht besser werden, so, ne? Oder dieses eigentlich, wenn es immer drin ist, oder vielleicht. Also da gibt es ganz viel, was wir uns irgendwie antrainiert haben in, keine Ahnung, in den ganzen Jahren, wie wir sprechen, was, ja, was ist ja,
ja total, wenn
wir also, was sagen, was, nee, sag ruhig.
Also du hast jetzt schon ein paar Wörter angesprochen, ne? Dieses Mann zum Beispiel, kannst du streichen, bedauern statt zu entschuldigen, aber ist auch so ein krasser Killer irgendwie, diese Aberschleife, stattdessen vielleicht lieber mal und einzusetzen oder gleichzeitig, um auch eine Gleichwertigkeit hinzubekommen. Nein, nicht, sind alles Wörter, worüber du nachdenken kannst, gleich und also einige, und es geht nicht darum, dass du die gar nicht mehr benutzt, ja, sondern nur mal erstmal ins Bewusstsein zu kommen und sie dann eben wesentlich weniger zu benutzen und manchmal vielleicht auch bewusst zu benutzen. Also das Wort aber ist jetzt nicht komplett falsch, ja, nur es macht an manchen Stellen Sinn, darauf zu verzichten, weil wir dann einfach mehr ins Verstehen kommen.
Absolut. Und das ist ja auch, ne, in der Kommunikation jetzt auch mit einem Podcast jetzt beispielsweise, ist es ja, also wenn ich mir da manchmal so Interviews oder generell Aufnahmen anhöre, das ist krass. Also so, was da oft verwendet wird und wie da oft gesprochen wird. Also da wird jetzt ein Hörer nicht mit du angesprochen zum Beispiel, sondern da wird halt ist verallgemeinert zum Beispiel. Und da, wie soll sich denn da jemand angesprochen fühlen? Oder wie soll denn jemand ein Angebot kaufen, ne, wenn da ja vielleicht oder ein Aber mit drin vorkommt?
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass sich niemand angesprochen fühlt. Der Weg ist einfach nur weiter und du kannst es anders machen. Und das ist so wertvoll. Du kannst sehr persönlich und direkt sein. Auf das Wort sollen, müssen kannst du auch verzichten. Ja, das ist total spannend, über Kommunikation drüber nachzudenken und gerade auch im Podcast-Bereich, ne, wie möchte ich meine Hörerinnen ansprechen, was möchte ich, was rüberkommt, worauf macht es Sinn zu verzichten, was setze ich vielleicht lieber ein. Mir ist immer total wichtig, selber auch im Podcast, Authentizität ist mir halt total wichtig, auch den Menschen keine Märchen zu erzählen. Gehört auch für mich dazu.
Du bist ja auch, also du hast ja sehr lange auch als Moderatorin gearbeitet. Ist dann die gewaltfreie Kommunikation, konntest du das da auch in deinem Job auch sehr gut mit einbringen und anwenden?
Teils. Also wenn ich frei sprechen konnte, natürlich. Also wenn ich jetzt als Reporterin unterwegs gewesen bin, dann habe ich so gesprochen, wie ich spreche. Im Studio teils. Weil ich nicht alleine zuständig bin für die Texte. Also es gibt so ein paar Grenzen, wo ich dann auch wirklich dann gesagt habe, okay, das sage ich anders. Und manchmal kann ich dann auch 5 gerade sein. Also, weil wie gesagt, es geht nicht richtig und falsch und ich möchte ja auch einen Weg finden, womit sich alle wohlfühlen. Und da sind eben ja auch andere Menschen, die da mitarbeiten. Doch ich habe das ja immer in meinem Herzen und in meinem Kopf, weißt du?
Ja, ja. Und dann hast du ja auch irgendwann den Podcast gestartet.
Ja.
Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Verrückt. 2019 war das.
Fast 3 Jahre alt, ja.
Ja, was ist seitdem alles passiert? Erzähl mal, also wo bist du jetzt gelandet?
Oh Gott, wie viel Zeit hast du denn, Annika?
TikTok.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist Wahnsinn, Annika. Also der Podcast, ich wollte eigentlich wollte ich, ich habe die Kathi Weber Herzenssache gegründet. Das ist aus einem Infoabend an einer Schule entstanden, für den mich eine Freundin angemeldet hat, ohne mich zu fragen. Wofür ich ihr im Nachhinein sehr dankbar bin. Ja, weil ich hatte die Trainerausbildung gemacht zur GfK und hatte nun gerade meine Tochter bekommen und wollte das dann schon machen. Nur, ne? Und dann hat sie gesagt, du hältst da in 4 Wochen einen Vortrag. Ich habe dich da angemeldet an der Schule. Ich so, ich habe ja noch gar kein Konzept, nix. Habe ich natürlich gemacht. Und dann hatte ich da die ersten 30, 35, 40, weiß nicht, interessierte Eltern. Habe zum ersten Mal meinen Vortrag zur GfK gehalten und da habe ich gesagt, okay, ich habe die jetzt die ersten Kontakte, da will ich ran. Also habe ich ganz schnell mir einen Namen überlegt, Kathi Weber Herzenssache, Logo entworfen, zack, erste Übungsgruppe, Abend organisiert, habe mir irgendwie hier in Berlin, weiß noch, 5 Euro hat der gekostet, die Stunde, der Raum. Das gibt's auch nur in Berlin, wa? Ja. So ein Hinterzimmer irgendwo. Und du, da kamen die ersten an und dann wollte ich ein Buch schreiben für Eltern. Ich wollte ein Nachschlagewerk für Eltern schreiben. Und dann habe ich mir überlegt, nee, Schreiben ist ja eigentlich so gar nicht meins. Ich spreche ja so gerne. Ich mache einen Podcast. Und dann habe ich im Grunde genommen diese Idee von dem Buch auf den Podcast übertragen. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, marketingtechnisch und wie funktioniert das mit dem Podcast und so weiter. Und es ist sich ausgegangen. Ich finde ja auch, wenn du mit Feuer und Flamme dabei bist und dein Herzensding machst, dann braucht es bestimmte Regeln nicht. Wobei es natürlich schon schlau gewesen wäre, am Anfang ist es, glaube ich, sinnvoll, schon gleich 3 Folgen hintereinander hochzuladen, über den Namen nochmal nachzudenken. Wie nenne ich die Folgen? Ich habe jetzt halt immer, es heißt ja, Familie verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Also mache ich immer zum Beispiel A wie anziehen, wie dein Kind, so. Weiß ich jetzt gar nicht, Annika, was du als Expertin sagen würdest, ob das so schlau ist. Jetzt ist es halt so. Und vielleicht wäre es anders noch besser, nur er läuft ja sehr gut. Wir sind ja im Bereich Parenting auf Platz 1 bei iTunes. Also ich denke, wir können uns nicht beschweren. Ich bin mega happy und dankbar. Und aus diesem Podcast, damit hast du ja eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Ich habe das dann über meine Instagram-Plattform eben auch angekündigt. Wir haben wirklich, finde ich, sehr viele Hörerinnen, also meistens Mamas, wobei auch Papas hören und auch Menschen, die gar keine Kinder haben, die sich für die GfK interessieren. Und daraus ist im Grunde genommen ganz, ja, es ist Wahnsinn, es ist halt die ganze Community auch entstanden. Ja. Und wir haben jetzt 2 Online-Angebote, wir haben dann noch den Blog entwickelt, der auch aus dem Podcast quasi zehrt, nur für Menschen, die lieber lesen. Und mein Gott, die Herzenssache ist ein Riesending geworden. Es ist Wahnsinn. Und ich bin happy, weil meine Vision ist, so viele Menschen wie möglich, so viele Eltern und Menschen, die mit Kindern zu tun haben, zu erreichen, um wirklich was zu bewegen. Und ich bin unfassbar stolz, was wir schon für eine Community sind. Wir sind echt schon richtig groß. Wobei, wenn ich dann auf den Spielplatz gehe und eben Situationen beobachte, denke ich so, okay, du hast einfach noch nichts geschafft. Hier ändert sich gar nichts. Dann konzentriere ich mich wieder auf meine Community und wir sind Podcast Nummer 1. Bei Instagram bin ich gerade bei fast 75.000. Das ist Wahnsinn. Das ist sensationell. Der Blog wird gelesen, du glaubst es gar nicht, ja. Also als gratis,
doch,
ne?
Ich glaube das.
Das ist ja auch, ich finde, der Podcast ist halt auch so eine schöne Möglichkeit, eben Menschen was zur Verfügung zu stellen, die sie auch erstmal reinschnuppern wollen, noch kein Geld ausgeben wollen. Das ist eine tolle Möglichkeit, eine tolle Plattform, ja.
Ja, und du machst es ja auch super authentisch. Also auch die Geschichten und die Gäste, die da bei dir zu Gast sind, also das ist halt immer sehr unterhaltsam, finde ich. Und man nimmt da immer was mit und man lernt super, super viel. Gerade, also ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber in der Kommunikation mit meinem Umfeld. Also das ist ja egal, auch mit meinen Nicht-Neffen, die ich habe, da nimmt man ordentlich was mit. Ja. Hm.
Dafür ist es gedacht, ja. Und das, guck mal, wir feiern im Februar 3 Jahre. 3 Jahre Podcast, Wahnsinn. Mhm. Mein Gott, wir werden erwachsen.
Hammer. Eine Party feiern.
Ja, also mit Sicherheit, Annika. Die ist schon in Planung.
Oh, okay. Muss ich wohl doch wieder nach Deutschland.
Ja, genau, wir warten hier auf dich.
Ja. Ja, also der Podcast ist auf jeden Fall super Hammer und ich sehe auch, ja, wie eigentlich jeden Tag, was heißt eigentlich, jeden Tag kommen da Bewertungen rein. Mhm. Und das Wahnsinn, erlebe ich, oder? Bei einem Podcast super selten. Also da mindestens 2-3 neue Bewertungen jeden Tag. Das ist der absolute Oberhammer. Und von Menschen, die sich bedanken für diesen geilen Podcast.
Ja, es ist also die Rezensionen, auch dafür, dass es uns erst 3 Jahre gibt, finde ich, haben wir schon sehr viele Rezensionen. Ich frage ja auch jedes Mal und erinnere dran, dass das sehr wertvoll ist, zu rezensieren, einfach um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich habe eine Vision. Und wenn du meine Gratis-Content nutzt, ist es vielleicht eine Strategie für dich, falls du mich unterstützen möchtest, eine Rezension zu geben. Das gilt ja für alle anderen Podcasts und Bücher und ach was alles sowieso, ja. Einfach Danke zu sagen. Und das zeigt dann wieder diese wahnsinnige Kraft, die wir in der Community haben. Wir sind einfach ein riesen Herzensteam, ja. Und die schreiben gerne da rein. Ich zwinge ja niemanden. Und bei mir gibt's auch zum Beispiel, du könntest ja auch so eine Art Belohnungs machen, ne? So Belohnungssysteme gibt es ja auch als Marketingstrategie. Sowas gibt es bei uns nicht, natürlich nicht, ne? Weil ich möchte nicht sagen, wenn du das und das machst, dann kriegst du ein gratis irgendwas, ein PDF, kannst du runterladen oder sowas. Das kommt für mich natürlich überhaupt nicht in Frage, brauche ich auch gar nicht, weil es eher um Wertschätzung geht statt um Belohnung. Brauche ich einfach nicht. Ja.
Interessant, so habe ich das noch nicht gesehen, aber das macht total Sinn. Das frage ich mich nämlich auch immer wieder, warum, gerade was das Thema Rezensionen angeht, warum wird denn da immer so ein Hehl draus gemacht und dann ja ein Gewinnspiel, und wenn jemand das toll findet, dann unterstützt er die Arbeit doch auch so. Also da muss man doch jetzt nicht irgendwie eine
Gegenleistung manche haben ja Schwierigkeiten, an Rezensionen zu kommen, und das ist eine Strategie, ich will die gar nicht verurteilen, für mich kommt die nicht in Frage, und ich kommuniziere ja nun mal auch ganz anders mit meiner Community. Also es ist diese Empathie und dieses Verstehen und dieses Miteinander, das hat eine unglaubliche Magie. Ja, auch Kundenstimmen. Es gibt ja auch die Form, an Kundenstimmen ranzukommen. Kundenstimmen sind unglaublich wertvoll, ob jetzt um deinen Podcast zu bewerben oder Produkte zu bewerben oder so. Zu sagen, an deine Newsletter-Liste, die du hoffentlich hast, zu schreiben, wenn du mir deine Kundenstimme schickst, dann schenke ich dir XY. Ist eine Marketingstrategie. Für mich kommt die nicht in Frage. Und ich brauche sie auch nicht, weil ich regelmäßig frage, bist du bereit, mir eine Kundenstimme zu schreiben und so. Und das machen die super gerne. Ja, weil die so dankbar sind für meine Arbeit, glaube ich, für mein Sein. Und ich bin ihnen unglaublich dankbar, dass sie am Start sind. Und dann ist das auf einer anderen Ebene. Ich brauche kein Belohnungssystem, sondern es ist auf einer anderen Ebene. Es ist einfach wirklich ein Zauber. Also wenn du einmal echte Empathie gespürt hast, viele von uns haben das ja bedauerlicherweise noch nicht, wenn du das einmal gespürt hast, dann verstehst du. Das ist einfach wirklich, das geht ganz tief rein. Und dann geht es auch nicht mehr ohne.
Was für wunderschöne Schlussworte. Ja. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch hier mit mir. Und es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Danke.
Das freut mich sehr, Annika. Vielen Dank für deine Fragen, für dein Interesse. Und ja, viel Freude mit deiner Empathie.
Vielen lieben Dank, dass du dir das Interview bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt auch auf der Suche nach Tipps und Tricks für deinen Podcast bist, dann melde dich unbedingt auch für die Wonderpost an. Da bekommst du jede Woche mindestens einen Podcast-Tag in dein Postfach. Ja, hört sich gut an, oder? Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Nachmittag oder Abend. Bis zur nächsten Episode. Thank you.